Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader Stiftung. Wir sagen Hallo aus Aachen. Wir sind heute auswärts unterwegs und neben mir, Stella Lorenz, sitzt mein Kollege Dennis Weiß, der den Podcast mit mir gemeinsam hostet. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast bei Professor Jared Sonnigsen. Hallo.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften. Und ich würde direkt anfangen mit einer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, so zum lockeren Einstieg. Welche Schlagzeile hat dich denn besonders heute oder gestern am meisten bewegt? Liest du überhaupt Zeitung oder ist das so dein preferred Medium?
Ja, da muss ich zugeben, dass Zeitung nach wie vor vielleicht mein bevorzugtes oder jedenfalls üblichste Medium ist. Ja, Schlagzeilen, die mich gerade mit der US-Wahl betreffen, sind die in Bezug auf die Zustimmungswerte, die irgendwie kaum ändern. egal was für Entgleisungen oder radikale Aussagen von Trump es gibt, das ist fast jeden Tag so. Und von daher, das fängt schon meine Aufmerksamkeit und ich finde das irgendwo nach wie vor fast rätselhaft. Man kann das erklären irgendwie aus einer Mischung aus Gründen, aber doch irgendwas rätselhaft bleibt daran, dass Trump, egal was er tut, so beliebt bleibt und das stabil bleibt.
Ich glaube, da gehen wir heute wahrscheinlich auch noch sehr stark drauf ein und das gibt auch schon so ein bisschen den Hinweis darauf, warum wir heute genau hier sind. Vielleicht, wir sind ja jetzt heute in einem Podcast. Ist es dein erster Podcast? Bei dem du dabei bist?
Das ist mein zweites Mal in einem Podcast.
Mhm. Ja. Und Podcast-Fan so generell, oder?
Zunehmend, ja.
Zunehmend, das ist eine gute Antwort. Sehr schön.
Ich werde auch eure Podcast jetzt in Zukunft.
Also seitdem du dabei bist, wirst du
uns. Fantastisch.
Ja, Jared, wir wollen heute natürlich nicht nur über Donald Trump sprechen, sondern auch über Jared Sonnigsen. Und dich dazu zunächst mal vorstellen. Stella hatte schon gesagt, hier in Aachen an der RWTH Aachen. Du bist Professor für politische Wissenschaft hier mit dem Schwerpunkt politische Systeme. Habilitiert hast du in Politikwissenschaft in Darmstadt an der Technischen Universität. Daher kennen wir uns auch schon ein wenig länger. Master und Promotion an der Rheinisch-Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und geboren und aufgewachsen, und das macht es natürlich dann besonders spannend für uns heute mit dir hier drüber zu reden, bist du in Indiana in den USA. In den USA hast du Deutsch studiert. Wieso? Erzähl, was ist deine Verbindung zu Deutschland oder wie ist die entstanden?
Ja, richtig. Du hast schon recht, auch in Indiana, wo allerdings nicht an der viel berühmteren Indiana University, kennen auch einige auch hierzulande. Ich war an dem kleinen College, Wabash College in Crawfordsville, Indiana, hatte aber eine sehr gute Fremdsprachenabteilung. Und mich hat Politik interessiert, schon in der Highschool. Und ich wollte eine Fremdsprache lernen. Und es war nicht sonderlich tiefgründiger als das. Warum Deutsch? Ich wollte sozusagen nicht irgendwas mit Medien, sondern irgendwas Internationales machen, war meine Vorstellung. Und dafür waren Fremdsprachen sinnvoll und notwendig. Und in den USA, um zu studieren, müssen nicht alle eine Fremdsprache lernen. Irgendwas sollte man schon in der Highschool gemacht haben. Aber wenn, dann ist üblicherweise Französisch oder Spanisch. Und an meinem College gab es auch Deutsch. Und das war mitunter ein Grund, Deutsch zu wählen, weil es nicht so verbreitet war als die anderen Sprachen.
Weil du jetzt sagst, nicht so weit verbreitet. Jetzt sind das sind natürlich der mittlere Westen, aber auch die Nordstaaten in den USA sind ja relativ deutsch geprägt vergleichsweise. Ist das auch was dir aufgefallen ist? Ist das was dich vorher vielleicht schon mal interessiert hat? Oder war das wirklich reiner Zufall, dann zu sagen Deutsch?
Völliger Zufall war es nicht, wobei meine Vorfahren waren väterlicherseits aus Dänemark und mütterlicherseits eine Mischung aus Osteuropa. Also ich hatte keine Verbindung zu Deutschland in dem Sinne. Allerdings hatte meine Highschool einen Austausch mit Erlangen, also in Bayern. Und da habe ich mal mitgemacht. Das waren 3 Wochen Aufenthalt. Also das war vielleicht die erste Funke des Interesses für Deutsch. Und ich hatte halt wirklich ein ganz großes Interesse an der größeren Welt. Also irgendwie, also es müsste nicht sein, dass ich aus den USA rausgehe langfristig, aber ich wollte in einem internationalen Umfeld arbeiten. Früher dachte ich eher auswärtige Dienst, diplomatischer Dienst und...
Dann kam die Wissenschaft.
Genau, irgendwann kam die Wissenschaft.
Dann bist du nach Deutschland gegangen zum Studium, also zum weiteren Studium. Wie überrascht warst du, wie es hier wirklich war? Was hat dich total, was war ganz anders, als du dir vorgestellt hast? Und was hat dich auch irgendwie mitgenommen und wovon bist du ein totaler Fan geworden?
Ich hatte schon wie viele diese Achterbahn an Kulturschock und an Flitterwoche Honeymoon oder umgekehrt diese Honeymoon-Periode und dann die Kulturschocks, die kommen manchmal kleinere, manchmal größer. Aber insgesamt war ich schon sehr, sehr positiv beeindruckt und beeinflusst. Mir hätten so viele Sachen gefallen. Vom öffentlichen Nahverkehr und auch zu politisch, noch politischeren Dingen wie das Wohlfahrtssystem. Also das fand ich schon in den USA recht kritisch. Und ich mochte viele dieser Aspekte des Lebens hier. Eine Sache im Alltag, die mir auffiel, nach dem Bachelor bin ich ursprünglich geplant, nur für ein Jahr, das war mein Plan, ein Jahr nach Deutschland zu kommen. Und ich kam irgendwann in eine WG und irgendwie wie die Leute miteinander umgegangen sind, das kam mir so viel erwachsener vor als meine Kohorte in den USA. Also auch mein Alltag hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Alltägliche Kulturschocks waren so Sachen im Verkehr, dass man zurechtgewiesen wird, wenn man bei Rot über die Ampel geht und oder als mein Licht am Fahrrad nicht funktioniert hat und mit meinem wahrscheinlich doch typisch amerikanischen Freiheitsverständnis dachte ich so, das geht doch keinen an. Und ja, vielleicht doch, das war eine Sache, die mich dann sehr beeindruckt hat. Ich glaube, das war ja, nicht nur eindrucksvoll, sondern war schon stellvertretend für eine Mentalität hier. Ich habe dann meine Mitbewohner irgendwann gesagt, dass jemand mit mir stark geschimpft hat, weil ich nicht mein Fahrradlicht an hatte. Und ich meinte so, warum wären die Leute so sauer, dass ich tue niemandem was? Und sie sagte so fast aufgebracht, meinst du, dass die Autofahrerinnen Bock haben, dich umzufahren und damit leben zu müssen? Und so dieses Verantwortungsgefühl, dass man ja, nur mal, dass man auch umsichtig sein muss, das also fand ich richtig gut.
Die eigene Freiheit so ein bisschen einzuschränken, um den anderen nicht einzugreifen oder bei den anderen nicht einzugreifen, die alte Frage, die man in den USA ja vielleicht anders verhandelt.
Ja.
Aber lass uns nochmal, was ich spannend fand, was du sagtest, der Punkt zu dem Erwachsensein und dem in der WG vielleicht auch schon leben, weil du ja dann in der WG mit Mitbewohnern, die vielleicht an der Uni sind, meistens an der Uni sind, aber auch nicht unbedingt auf einem Campus leben. In den USA ist es ja dann sehr fokussiert auf einen Campus und auf ein universitäres Leben, was sich unmittelbar auf dem Campus und um den Campus rum abspielt. Generell so vom Unisystem, was sind da Sachen, die dir aufgefallen sind, die komplett anders oder die sich komplett unterscheiden, jetzt auch, wo du ja an der Universität arbeitest?
So, gerade als ich nach Deutschland kam und dann ziemlich schnell beschlossen habe, nicht nur Austauschstudent zu sein, sondern es hieß ordentlicher Student zu der Zeit, also sich neu umzuschreiben und das Magisterstudium zu absolvieren. Mir fiel auf, und das war gar nicht so einfach, genau wie du sagst, dass der Umgang auch mit Studierenden ein anderer war. Also es gab nicht so viel Hilfe, die Sprechstunde war wortwörtlich eine Stunde in der Woche so ungefähr. Und an meinem College gab es zwar Office Hours, aber wenn man im Gebäude war, wo die Professorinnen waren und man klopfte an die Tür, meistens, wenn die Zeit hatten, haben die für einen genommen. Wir wurden aber sicherlich etwas stark behütet. Also vieles wurde für uns gemacht oder an die Hand genommen. Das ist auch toll als neuer Student oder Studentin. Und in dem System hier, gerade früher, musste man schneller eigenständiger werden. Ich finde, es gibt in dieser Hinsicht manche Änderungen, die besser geworden sind in Deutschland. Also diese Eigenständigkeit finde ich prinzipiell gut. Aber an der Massenuniversität muss es doch etwas mehr Orientierung geben. Und das hat sich stark geändert in den letzten 15, 16 Jahren, vielleicht auch vorher, also Mitte der 2000er, sage ich mal. Und ich war fertig mit der Magister 2003, war außerhalb der Uni eine Zeit und dann kehrte zurück, so 2007. Und in dieser Zeit wurden Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt und damit zusammenhängend oder einfach parallel laufend diese Umstellung in den Universitäten doch etwas mehr Orientierung und Struktur zu geben. Und ich glaube, für viele Studierenden, gerade an der Massenuniversität, sage ich, und es studieren ja mehr Leute als in den früheren Jahrzehnten, ist das nicht schlecht. Trotzdem finde ich gut, dass diese Freiheit und Eigenständigkeit in der Uni-Kultur ist. Und als letzter und wesentlicher Punkt, vielleicht doch einzubringen, dass das Studium nichts kostet. Mhm. Also abgesehen von privaten Kosten oder einem kleinen Studierendenbeitrag, Verwaltungsbeitrag. Und das finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Also hier.
Genau, also weil das ja auch ein wesentlicher Punkt, auch deshalb, weil du ihn ansprichst, dadurch, dass es in den USA oder generell, dass es weltweit häufig sehr, sehr teuer ist, hat man ja den Anspruch, dass auch vieles für einen getan wird. Und also das ist natürlich eine ganz andere Rolle, die man dann einnimmt, als auch der bezahlt wird aus privater Hand und nicht staatlich wie hier. Also das wird sich in den USA schon komplett anders zeigen. Das ist ja an den Highschools und generell an den Schulen schon so, aber dann im universitären Rahmen wahrscheinlich nochmal extremer.
Ja, und das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle in den USA, aber an den Colleges, dass die Leute so viel bezahlen, eine gewisse Gegenleistung erwarten. Ich meine, die Studierenden verdienen auch eine Gegenleistung, auch wenn die nicht bezahlen. Zumal in den öffentlichen Unis werden wir aus öffentlichen Geldern bezahlt. Also wir haben ja auch eine öffentliche Leistung zu erbringen als Lehrenden. Aber in den USA ist das stärker ausgeprägt. Mit Sicherheit hängt das auch mit den hohen Gebühren zusammen, ein Stück weit, die sie zahlen. Und irgendwann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, also dass die Lehrenden sehr stark zur Verfügung stehen. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Qualität auch besser ist.
Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen am Anfang drüber gesprochen, dass Amerika und Deutschland ziemlich viel verflochten ist auch in deinem Leben. Und ganz am Anfang hast du gesagt, was dich irgendwie gecatcht hat mit der Schlagzeile. Natürlich die Zahlen zu den US-Wahlen momentan. Ist das so ein bisschen das Einzige, was einen amerikanischen Politikwissenschaftler beschäftigt in diesem Jahr, die US-Wahl? Oder hat man da noch Platz für andere Dinge im Kopf?
Also mit Blick auf Zeitmanagement sozusagen, das ist auch eine sehr gute Frage, weil es sind so viele interessante Themen und mit Sicherheit nein, dass ich mich nur auf die USA fokussiere. Da bin ich auch in einer ambivalenten Position, sozusagen auch fachlich. Also mich interessieren die USA. Lustigerweise war das überhaupt nicht der Fall, als ich nach Deutschland kam. Also ich war sehr europhil, also sehr interessiert an Deutschland, Geschichte und auch Literatur. Ich hatte auch neue deutsche Literatur als Nebenfach, auch weiterhin im Magister. Also mich interessierte Deutschland und Europa. Und auch am Anfang, als ich zurück zur Uni kam und auch als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet habe, wollte ich nur über europäische Systeme und die EU arbeiten, sowohl in Lehre und Forschung. Und ich wurde so ein bisschen in diese US-Ecke gedrängt. Dass Kolleginnen oder mein Chef sagten, ja, aber du bist doch Amerikaner, das hat doch sowas wie Authentizität und das interessiert Studierenden. Und irgendwann habe ich mich darauf eingelassen. Und nach kam das, dass ich mich doch auch fachlich für die USA interessiert habe und dann bei der Habilitation, also nach der Dissertation, diese zweite Qualifikationsphase, dann doch die USA zum Thema genommen habe. Also den Bogen zurückspannend, also mich interessieren halt sehr viele Themen allein schon im Bereich Politikwissenschaft und die USA ist zu einem Standbein geworden, neben aber dem Vergleich insbesondere europäische Systeme und der EU. Und es ist auch weltweit ein super Wahljahr gewesen. Wir hatten die Wahl des Europäischen Parlaments und jetzt die Wahl der Kommission. Also das beschäftigt mich auch stark, die Entwicklungen hierzulande in anderen europäischen Staaten und auf europäischer Ebene.
Du bist aber natürlich auch immer noch amerikanischer Staatsbürger, hast schon gewählt, hast du uns gerade gesagt. Wir sind, als wir hier unten in das Gebäude reinkamen, haben wir das Plakat zur Wahlparty gesehen. Das wird hier stattfinden. Das interessiert hier viele. Das interessiert dich natürlich auch. Was gibt es für Möglichkeiten für dich jetzt abseits der Wahl noch an Netzwerken oder so, sich auch einzubringen und mit Leuten, entweder mit Experts, die auch hier sind oder die an unterschiedlichen Lehrstühlen oder die ähnliche Fachgebiete abdecken, mit denen irgendwie zu sprechen oder auch einfach in Interessengruppen ganz unabhängig davon. Gibt es da irgendwas, was du machst oder wo du dich vernetzt oder beobachtest du das auch dann wieder lieber?
Also ich habe kein sogenannte Expert-Community gefunden oder ehrlich gesagt auch nicht gesucht. Also ich wurde auch von vornherein seit 2001, es mussten nicht nur Deutsche sein, aber mit Leuten, mit denen ich Deutsch sprechen konnte. Also ich habe auch mich geweigert, auch Englisch zu sprechen und an diesen Dingen. Das entspannte sich nach und nach. Heutzutage, also es gibt viele Kolleginnen, die sich für die USA interessieren, auch fachlich. Andere bieten auch Kurse zu USA hier an. Man redet auch darüber im Alltag, auch mit Nachbarn und Freunden und Bekannten und auch hier an der Universität. Ein Kollege macht was im Bereich IB zu den USA, ein anderer zu Budgettheorie in den USA und beides angehängt an diesem Wahljahr. Ohne, das ist keine, wie nennt man das, diese Schleichwerbung, das ist ja schon die Schaderstiftung, aber ich muss sagen, auch die Schaderstiftung war für mich sehr wichtig, auch Veranstaltungen zu den USA zu machen. Also durch euch, also durch die Schaderstiftung habe ich ein paar Mal auch extern oder mit zivilgesellschaftlichen Akteuren was zu USA gemacht. Und das geht auch für Träger der politischen Bildung, Fuchs, also das mache ich auch sehr gerne außerhalb der Universität, sozusagen so eine Art Community Service in politischen Bildung zu machen, so Vorträge für ein breiteres Publikum. Und ich gebe zu, ich bin auch Mitglied im Democrats Abroad. Also genau, also doch so auch irgendwann ein Expert-Community gefunden, nach dieser Zeit des Abstands dazu.
Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, was die Democrats Abroad sind und was sie machen? Also wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja auch Republicans Overseas, also es gibt ein Pendant dazu, aber was ist das für eine Vernetzung? Wie oft trifft man sich, über was spricht man vielleicht ganz kurz?
Es gibt sehr aktive Mitglieder im Democrats Abroad. Das ist so eine Art Verein und in einem weiteren Sinne Teil der Partei der Demokraten. Und die haben sogar ein Kontingent bei dem Parteitag. Das ist ein Unterschied zu Republicans Overseas. Da wählen, zumindest bei den Vorwahlen, die Mitglieder bei ihren jeweiligen Einzelstaaten, wo die herkommen. Und die Democrats Abroad haben sogar inzwischen einen eigenen Kontingent sozusagen oder delegierten Kontingent bei dem Parteitag. Also schon ein formalisierter Verein im Ausland. Ich bin nicht der aktivste. Das ist schwer vereinbar mit der Arbeit, aber es sind auch einige Mitglieder, das ist für mich auch inspirierend, wie sehr die sich ins Zeug legen, Leute zu mobilisieren ins Ausland. Also anrufen, die bekommen dann, man kann sich anmelden, wenn man Telefonnummern da gibt, dann bekommt man dann ein paar Mal in einem Wahljahr einen Anruf von den Leuten. Also es ist schon beeindruckend.
Lass uns die Mobilisierungsmaschinerie nochmal ein bisschen hinten anstellen. Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal mit dir drüber sprechen. Aber vielleicht fangen wir mit dir, auch als Professor für politische Systeme, bei den Systemen an. Weil das Thema Demokratie in dem aktuellen Wahlkampf einen höheren Stellenwert vielleicht einnimmt, als es in den vergangenen Wahlen so erkenntlich war. Also es ist eines der fünf großen Themen, beziehungsweise es ist ein großes Thema, was Kamala Harris vor allem mit in ihren Wahlkampf nimmt. Es wurde schon viel über dieses Demokratiedefizit in den USA gesprochen. Für wie demokratisch hältst du es auf einer Bundesebene überhaupt, mit diesen unterschiedlichen Wahlstimmen nach Bundesstaat und auch ganzen, ich würde sagen, WählerInnengruppen an den Küsten, die überhaupt keinen Wahlkampf mehr oder keinen richtigen Präsidentschaftswahlkampf mehr erleben. Natürlich auf Senats- und auf der Hausebene ja, aber für PräsidentInnen sind die ja relativ uninteressant, weil da alles schon geklärt ist. Und trotzdem haben sie natürlich eine große Anzahl an Wahlstimmen, aber prozentual natürlich nicht ganz. Und der Senat macht das ja noch deutlicher. Also für wie schwierig hältst du das, die Demokratie oder das demokratische System in den USA?
Ja, insgesamt ist die USA eine sogenannte konsolidierte Demokratie, das seit längerem. Wobei in ein paar Indizes, gerade unter der ersten Präsidentschaft von Trump, also 2017 bis 2021, gab es einen kleinen Rückgang. Also einen objektiven, zumindest von objektiven Instituten festgestellten Rückgang der Demokratiequalität der USA durch die Einschränkung von beispielsweise von Rechten oder Einmischungen von Trump in rechtsstaatlichen Prozessen. Also da gab es ein paar Abstriche sozusagen, auch in der messbaren Demokratieleistung oder Profil der USA. Aber abgesehen davon, insgesamt ist die USA einerseits ein sehr demokratisches Land, gemessen an der schieren Zahl der wählbaren Ämter. Es ist enorm neben der Bundesebene, wie viele Ämter auf Landes- und lokaler Ebene gewählt werden. Also es sind aber Hunderten bis Tausenden, ne? Und das ist die eine Seite. Es gibt sehr viele direkte Wahlmöglichkeiten. Und auf Einzelstaatenebenen wie in Deutschland eine stark ausgebaute direkte Demokratie. Das haben Deutschland aber in die USA gemeinsam, dass sie auf Bundesebene direkt demokratische Verfahren nicht haben. Dafür aber sehr stark auf Landes- und Kommunalebene. Aber dann kommen wir zu der Bundesebene. Und ausgerechnet, dass dieses höchste Amt der USA ist als nur eingeschränkt demokratisch einzuordnen. Und da sind ein paar nicht nur Nachteile an diesem Wahlverfahren nach Einzelstaaten. Das war im späten 18. Jahrhundert sicherlich ein Fortschritt, ein solches Amt mit diesem Wahlverfahren einzuführen. Aber diese Innovativität ist längst überholt worden. Also das ist ein altes System, das aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Und nahezu alle anderen demokratischen Staaten, die ein solches Amt eingeführt haben, zum Beispiel in Lateinamerika, viele Staaten Lateinamerikas haben auch direkt gewählten Präsidenten. Manche hatten im 19. Jahrhundert nach ihrer Revolution ein per Wahlleuten Kollegium gewählten Präsidenten und die sind alle abgeschafft worden, wie das eigentlich nur demokratisch konsequent wäre. Das ist aber schwer in den USA, und da würden wir lange warten müssen, bis das geändert wird, weil die Verfassung, die zu ändern, da sind die Schranken zu hoch und da müssten 3/4 der Einzelstaaten zustimmen. Also da habe ich
die wenig, ja, ein hohes Interesse dran haben, dass es natürlich, weil da kommen wir vielleicht darüber zum nächsten Punkt. Wen bevorzugt dieses System aktuell? Also wen benachteiligt natürlich die Kern- oder die Kehrseite? Und was sind das vor allem für vielleicht auch Gruppen an Wählern und Wählerinnen, die besonders darunter leiden?
Es ist eine Vielfalt an sozusagen benachteiligte Personen, die kontextabhängig sind. Wenn man konservative Wählerin ist in Kalifornien oder New York, sollte man auch nicht sonderlich glücklich mit diesem System sein, ebenso wie eher Linksliberalen in, sag ich mal, Idaho oder Wyoming. Weil es klar ist, nach diesem Winner-Takes-All-Prinzip, also ein Einzelstaat wählt mit allen den Elektoralstimmen, werden abgegeben für die Person oder die Kandidatin, die in diesem Bundesland gewonnen hat. Aber dann gehen sehr viele Stimmen in allen diesen Einzelstaaten verloren. Und viele sind inzwischen sehr sichere Staaten. Und das bedeutet aber, dass es ganz klar ist für viele Wählerinnen, wenn sie Demokraten sind oder zu Demokraten tendieren in dem einen Bundesland, dass, wo immer die Republikaner gewinnen, zumindest bei der Präsidentschaftswahl, dass das sehr frustrierend sein müsste. Und ebenso umgekehrt für Republikaner geneigten oder sonst konservativen Wählerinnen in eher dominierend linksliberalen Einzelstaaten. Also deswegen würde ich sagen, über Bevölkerungsgruppen hinweg, schon alleine entlang der Parteipräferenz, müsste dieses System für sehr viele Leute sehr frustrierend sein. Und dann kommt hinzu, dass die USA so dezentral ist, selbst bei Bundeswahlen, dass die Einzelstaaten überwiegend, nicht alleine, aber überwiegend auch die Wahlen zu den Bundesämtern regulieren, dass die Regelungen auch recht unterschiedlich sein können. Ne, da darf man per Briefwahl, wie lange, wann und so weiter wählen, also wie leicht zugänglich oder eben nicht zugänglich.
Genau, wie muss man sich ausweisen und mit, ja, richtig, okay, also welche Dokumente musst du mitbringen?
Und diese Rechte sind abhängig von dem Bundesland, in dem man wohnt. Und das ist eigentlich, auch wenn ich eins meiner Standbeine Föderalismus im Vergleich ist und ich über Dezentralisierung oder Dezentralität gar nicht so abgeneigt bin, häufig eine Sympathie habe, ich glaube, gerade für die Bundeswahlen wäre das schon zu begrüßen, dass es viel bundesweit einheitlicher geregelt wird. Dass die Länder abweichen können für ihre eigene Wahlen, wie das auch in Deutschland ist, aber das, nein, bei den Bundeswahlen, das wäre, wenn ich einen Wunschzettel schreiben dürfte, das wäre eine meiner Wünsche, dass neben der Abschaffung dieses Wahlleuten-Kollegium auch bundeseinheitlichere Regelungen.
Vielleicht nochmal zum demokratischen System, um da nochmal genauer drauf einzugehen. Du hast mitgearbeitet an einem Buch, das heißt Democracy and the Revolution of the Right in the US and Beyond. Und das R von Revolution steht in Klammern, also es geht um die Revolution und um die Entwicklung oder die Evolution der politischen Rechten im Zusammenhang mit der Demokratie. Kannst du das für uns erläutern? Also wie ist dieser Zusammenhang? Wie hängen diese beiden Aspekte zusammen?
In diesem Fall, also diese Band, wo ich Co-Herausgeber war mit der Julia Simon zusammen, wir haben selber dann den Band herausgegeben, einen Einleitungsbeitrag, auch in vergleichender Perspektive schon angelegt, und alle Beitragenden in diesem Band behandeln unterschiedliche Facetten, zum Beispiel Exekutiv-Legislativ-Verhältnisse, also im USA Präsident-Kongress, Parteiensystementwicklung, zivilgesellschaftlichen Entwicklungen und Außenpolitik. Und in allen diesen Beiträgen, in dem Band spielt die USA, eigentlich ist das Hauptbeispiel, aber die vergleichende Perspektive. Und warum gerade unter Trump, oder die Trump-Präsidentschaft, Trump ist so der Aufhänger für vieles. Aber ob er Ursache oder Wirkung oder Symptom ist, in vieler Hinsicht ist er auch ein Symptom von Phänomenen, die länger sich in den USA auch entwickeln und auch in vielen anderen, inklusive etablierten Demokratien zu sehen sind. Konkretes Beispiel sind so Modernisierungs-, Globalisierungs-, Backlashes, also Ressentiments, die aufkommen gegenüber Gesellschaften, die im Wandel sind, die inklusiver werden, so ein sensibler, offener, und herkömmliche Rollenverständnisse auch, ja, herausfordern. Und sicherlich gehört zur Demokratie auch die sogenannte Kontestation, also die Auseinandersetzung. Nicht nur Kampf, sondern wirklich so die Auseinandersetzung und Debatte. Aber wir sehen doch sehr starke Ressentiments und Backlashes, die besorgniserregend sind. Zumal war das auch in Neuaufkommen oder eine Enttabuisierung von Rassismus kommen kann, verschiedene Andersartigen und so weiter. Ich würde sagen, rückwärts gewandte Verständnisse von der Rolle von Frauen und so weiter. Also das ist auf dem Vormarsch wieder in vielen Staaten. Und gleichzeitig wäre Trump nicht möglich, wenn es nicht diese Verschiebungen auch innerhalb der republikanischen, im US-Kontext, also innerhalb der republikanischen Partei gegeben hat. Also er kann nur sich leisten, so extrem zu sein, weil diese Partei so abgedriftet ist und sich radikalisiert hat. Und einerseits kann man viele in der Republikanischen Partei verstehen und auch Wählerinnen, die sagen, die in den Demokraten und den Linksliberalen, die sind zu weit weg von uns. Es gibt sicherlich auch auf der linken Seite auch Veränderungen, aber es ist schon mit Sicht auf die Parteiforschung, haben wir schon eine Gewissheit, dass diese Polarisierung auch asymmetrisch ist. Also die Demokraten im US-Wahl sehen so weit weg aus, weil die Republikaner sich eigentlich konsolidiert haben und eindeutig nach rechts geguckt sind. Mhm. Also die sind extremer geworden.
Es ist ja sehr spannend. Wir machen einen US-Wahlblock, den schließen wir noch an. Aber jetzt zu dem Satz, den du gerade gesagt hast, man sieht es ja auch im aktuellen US-Wahlkampf, welche ehemaligen, also ich sage jetzt ehemaligen SpitzenrepublikanerInnen, weil sie unter Donald Trump keine Rolle mehr spielen, aber welche dieser Leute aktuell für Kamala Harris Werbung machen, was vor 4, 8 Jahren undenkbar gewesen wäre und dass das ja eigentlich schon aus der evangelikalen Rechten und aus den AbtreibungsgegnerInnen kommend Leute sind, die man nie einer radikal Linken wie Donald Trump ja versucht, die gegenwärtige Präsidentschaftskandidatin zu branden. Aber da sieht man ja selbst schon, wie mittig die eigentlich sein muss dafür, dass sich da ehemalige Vizepräsidenten, also wirklich mehrfach Vizepräsidenten und anderweitig Leute hinter sie stellen und sagen, ja, also diesmal Country over Party, diesmal muss man für sie stimmen.
Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr triftiges Beispiel, das belegt, wie viel sich geändert hat. Auch hierzulande sind die Cheneys, glaube ich, sehr bekannt als Politikerinnen. Dick Cheney, beispielsweise ehemaliger Vizepräsident, der nicht sonderlich bekannt
dafür. Ja, und auch nicht beliebt, genau, also nicht sonderlich bekannt, aber auch nicht sonderlich beliebt, ich glaube, in den USA wie in Deutschland.
Ja, genau, und als eher Hardliner galten. Aber diese Partei ist denen auch fremd geworden. Ich glaube, aber das ist auch, und auch deswegen diese Evolution in dieser Revolution, das zeichnete sich im US-Wahl auch bei der Tea Party ab, die auch sich sogar den Namen Party gegeben hat, aber nirgendwo als Partei aufgetreten ist, sondern eigentlich eine Bewegung ist, die sich in die republikanischen Partei integriert haben, zum Teil auch in einigen Einzelstaaten übernommen haben, diese Flügel, und das dominiert. Und das trägt dazu, das ist ein wesentlicher Faktor, das stellt eine dieser wesentlichen Drifts innerhalb der Partei, die auch mit einem Wandel in der Gesellschaft zusammen, die sogenannte Polarisierung. Und das ist auch jetzt für den Vergleich wiederum auch ein Trend, den wir in einigen Staaten, also auch Demokratien sehen, mit der Zunahme an rechter Parteien, Rechtspopulismus, und das ist nicht nur auf die USA beschränkt, klar.
Ist das auch was, also bei den RepublikanerInnen, vor allem die Trump folgen, ist ja Viktor Orban, spielt eine große Rolle, ist jemand, dessen System der ja illiberalen Demokratie man irgendwie ganz toll findet. Steve Bannon war häufig in Europa, auch in Deutschland, um irgendwie Netzwerke aufzubauen. Ist das was, also sind das Warnsignale, die du wahrnimmst, wo du sagst, das könnte auch auf unser System zukommen, oder das sind Leute, die auch hier an Einfluss gewinnen?
Auf jeden Fall. Ich dachte auch mit dem Beispiel Deutschland, dass wir eigentlich hier ein Land oder vielmehr eine Gesellschaft haben, wo die Schranken sehr hoch sind gegenüber der Wahl für rechtere Parteien. Das war auch so lange Zeit. Aber aus einer Vielzahl von Gründen ist auch selbst hier in Deutschland, auch mit der Alternative für Deutschland, eine recht was heißt beliebte, jedenfalls eine Partei, die sehr hohe Zustimmungswerte und in den Wahlergebnissen auch bekommt. Insgesamt keine Volkspartei, aber in einigen Gebieten nähern sie sich auch der Stärke der Volksparteien an. Und ich kann da auch zu, also das sehe ich auch fachlich, das muss ich ja auch, aber zu begrüßen finde ich das gelinde gesagt nicht. Und freilich auch, ja, nehmen wir das Thema Zuwanderung. Das ist auch in den USA. Das ist auch vielleicht ein Vergleichspunkt. Oder in Österreich waren auch dann die Rechtspopulisten sehr erfolgreich. Und die thematisieren immer weiter Zuwanderung. Warum das verfängt, ist eine komplexe Geschichte, aber das scheint auch viele Wählerinnen jetzt anzusprechen. Vielleicht sind wir in Zeiten der großen Verunsicherung, weshalb das auch attraktiver werden kann. Im deutschen Fall, die wirklich im europäischen Vergleich eigentlich ganz lange, ganz anders als Frankreich, Niederlanden, Italien, die mittelosteuropäischen Staaten, selbst in den nordischen Ländern und Belgien, Niederlande, man kann so viele Beispiele nennen, wo es wirklich auch erfolgreiche Rechtspopulisten gab. Und bis Mitte der, also 2010er Jahren, war das bis dahin nicht der Fall. Es gab den einen oder anderen Ausreißer, und dann sind die schnell wieder verschwunden. Und da hat sich was geändert, so dass das Thema auch besonders relevant ist, auch hier zu landen. Und ich auch mit, nicht nur fachlich mit Interesse beobachte, sondern schon, muss ich zugeben, auch mit Bedenken und etwas Sorge auch um die Nachhaltigkeit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und derart gestimmten Bürgerinnen.
Gibt es denn aus deiner Sicht einen Weg für politische Institutionen, dieser Verschiebung oder diesem Rutsch resilienter zu begegnen? Also natürlich, wenn wir die Lösung hätten, würden wir sie wahrscheinlich irgendwie implementieren, aber wie beurteilst du das?
Also ich würde nicht gleich mit Parteiverbotsverfahren kommen. Ich finde es wichtig, dass es solche Instrumente gibt. Im Rahmen des Grundgesetzes wird das auch wehrhafte Demokratie genannt. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist nicht das einzige Land, das das hat. Im Übrigen sehr starker Einfluss oder prägend für diesen Begriff, dieses Konzept überhaupt in der Nachkriegszeit war Karl Löwenstein, Verfassungsrechtler, der sowohl in Deutschland als auch in den USA gewirkt hat. Und eben diese wehrhafte Demokratie in diesem engen Sinne war eine wichtige Idee oder ein Konzept, das damit beschäftigt oder Instrumente vorsieht, um eben Nachhaltigkeit der Demokratie zu abzusichern. Aber das geht weiter als formale Instrumente. Ich denke, politische Bildung ist freilich ganz, ganz wichtig. Und ein mittelbarer Weg, sozusagen, also nicht unmittelbar auf das Bewusstsein der Bürgerinnen zu wirken, aber auf eine sehr komplexe Art und Weise, scheint auch ein Mindestmaß an Gleichheit sehr wichtig zu sein, auch für die gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Vertrauenswerte. Also wir wissen, dass Gesellschaften, wo die Gleichheit stärker ist, auch dazu neigen, mehr Vertrauen, nicht nur in politischen Institutionen, sondern auch in Mitmenschen zu haben. Welche politischen Implikationen sich daraus ziehen, dann wird es sehr schnell politisch kontestierbar, ne? Also streitbar. Aber das ist, soweit ich das verstehe, aus der Forschung, dieser Zusammenhang zwischen Vertrauen, Gleichheit, Demokratie, das scheint sehr wichtiger zu sein, dass die Ungleichheit nicht zu stark werden darf, sonst wird das nahezu buchstäblich Gift für den Zusammenhalt.
Ist spannend, weil es natürlich in den USA ganz extrem ausgeprägt ist und jetzt auch keine Änderung in Sicht ist. Und der zweite Punkt, die, also politisch jetzt in Klammern, aber die Bildung ja eigentlich immer eines der ersten Budgets ist, was generell natürlich schnell gekürzt wird, aber auch von diesen neuen, ich sag jetzt mal rechteren Programmatiken sehr, sehr schnell gekürzt und runtergeschraubt wird. Lass uns zur US-Wahl kommen. 2024, wir sind heute 2 Wochen vor der Wahl. Es sind nur noch 2 Wochen Berichterstattung und dann wahrscheinlich 2 Monate Transition, die auch nicht ganz unspannend werden. Der Wahlkampf. Du hast ja jetzt schon ein paar erlebt. Keine Anspielung aufs Alter. Du hast schon ein paar erlebt, aber wenn du jetzt dir diesen anschaust, was ist neu? Gibt es noch irgendwas, was dich schockt jetzt auch unter diesem Kandidaten und vielleicht auch unter der Kandidatin, aber ist es dann doch wie immer?
Ich habe vergessen, wer diese Redewendung geprägt hat, dass es Jahre gibt, die sich anfühlen, als ob ein ganzer Jahrzehnt war. Oder Wochen gibt, die fühlen sich gleich wie ein Jahr an. Und das ist Das wäre ein allgemeine Feststellung oder Eindruckgefühl, den ich jetzt über dieses Wahlkampfjahr in den USA habe.
Ist länger Wahlkampf mittlerweile als es früher war? Oder nimmst du, oder ist das für dich, würdest du das irgendwie, nimmst du das so wahr?
Ich würde dem vollkommen zustimmen. Also Trumps Wahlkampf hat schon ungefähr 2021 begonnen. Also mehr oder
weniger.
Nicht aufgehört. Das kennen wir auch hier, dass die Wahlkämpfe de facto früher beginnen, aber in den USA, wie in einigen Dingen, ist da ein bisschen extremer, wie früh diese Wahlkämpfe beginnen und die Leute sich melden oder eher Wahlkampfteams beginnen zusammenzustellen oder die Findungsmannschaften zusammenstellen und so weiter. Also das ist sehr früh in den USA, fast nach den vorigen Wahlen geht's langsam los, wo das Leute diskutieren. Okay, wer wird jetzt gerade die unterlegene Partei? Wer wird's nächstes Mal sein? In der Hinsicht haben wir aber etwas fundamental anderes bei dieser Wahl erlebt, nämlich die Kurzzeitigkeit der Kandidatur von Kamala Harris. Und das ist faszinierend. Also egal für welche Partei man stimmen würde, das ist einfach interessant, diese Dynamik, die gekommen ist. Und es ist wirklich eine Hochkonjunktur bei dieser Wahl, so mein Eindruck. Denn als wir hatten dieses Attentat, ne, auf Trump.
Und Attentate.
Attentate. Und bei diesem ersten, wo er tatsächlich dann angeschossen wurde, dachte ich, und ich hatte den Eindruck von einigen anderen, mit denen ich ins Gespräch kam, jetzt ist die Wahl gelaufen. Ne, also Biden sieht nicht sonderlich gut da aus. Seine Debattenperformance war wirklich nicht gut. Und dann wird Trump angeschossen und steht auf, blutströmend, und in dieser Gelegenheit sagt, kämpfe, kämpfe, kämpfe. Und ich dachte, okay, nee, jetzt ist die Wahl gelaufen. Und der benutzt diese Gelegenheit sogar völlig präsent, um möglichst auch, also ich will ihn nicht so unterstellen, aber diesen Moment hat er wirklich genutzt. Also wie Reflex steht er auf und schlägt Kapital daraus. Und ich dachte, wow.
Ist das der politische Instinkt von ihm, den es sonst vielleicht einfach nicht nochmal gibt? Also wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, dich doch zu fragen, auch für alle, die uns zuhören. So, erklär doch nochmal bitte dieses Phänomen, diesen Typen. Aber das ist ja eigentlich relativ eindrücklich dafür, ne, dass er... Natürlich sagt er wilde Dinge, aber ganz oft auch in bestimmten Sekunden das genau Richtige.
Ja, das würde ich, auch da will ich einfach vollkommen zustimmen. Und ich kann ihn nicht gut erklären. Also ich würde gerne irgendwie auch rein fachlich in seinen Kopf gucken können. Aber es gibt auch ein Muster. Er ist gewissermaßen berechenbar, auch wenn er von sich gibt, nicht berechenbar zu sein. Und er scheint, ob das Instinkt ist, gut gelerntes Muster oder Handlungen, die er sehr gut eingeübt hat. Aber da ist er sehr effektiv. Und auch dieses dumme Zeug reden. Für Akademikerinnen und wer auch immer, auf dem das wirkt, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, denkt, wie kann jemand, der Präsidentschaftskandidat, sowas sagen? Aber es hat System und er ist wahrscheinlich gut im Vermarkten. Er beherrscht es, kurze Sätze zu prägen und die immer weiter zu formulieren und bringt andere in Bedrängnis, sich dann verteidigen zu müssen, selbst wenn die wildesten Behauptungen gemacht werden. Aber das Perfide ist, dann müssen andere, obwohl er lügt oder etwas erfindet, müssen andere jetzt sich verteidigen und so weiter. Aber er hat auch seine Schwächen. Das hat mich überrascht bei der Präsidentschaftsdebatte, die einzige, die es gab, mit ihm und Kamala Harris. Sie hat ihn immer weiter effektiv provoziert. Und das hat auch viele in seinem Umfeld, soweit ich das gelesen habe, auch geärgert, dass er darauf einfiel, ne, dass sie einen Kommentar über seine kleineren Publikum bei den Wahlkampfveranstaltungen spricht. Und dann antwortete er darauf. Und er hätte auch objektive oder jedenfalls empirische Gründe gehabt, die jetzige Administration, die Regierung zu kritisieren. Ne, Inflation, die Energiepreise sind hoch, also es geht vielen Leuten spürbar nicht so gut wie vor einigen Jahren. Ne, das ist, das hätte man diese Dinge kritisieren können. Und stattdessen lässt er sich ablenken und redet darüber, wie groß seine Wahlkampfveranstaltungen sind. Also er hat auch seine Achillesfersen und ob das seine Eitelkeit ist oder was immer.
Es war vor allem auf eine Frage zu einem seiner, und wir sprechen gleich über so die Themen, die im Mittelpunkt stehen, aber es ging ja um Migration, was sein wahrscheinlich zentraler Punkt war bei dieser Debatte, was ihm alle vorher eingeprägt haben. Hier musst du punkten und dann lässt er sich ablenken von Publikumsgrößen. Also das ist auch wieder das, was du meinst, dieses Unhinged, dieses sich dann in diesen Momenten nicht beherrschen zu können, woher es kommt, weiß man vielleicht nicht.
Ja, also Trumps Persönlichkeit vielleicht weniger überraschend, auch in diesem Wahlkampf. Über das größte Überraschungsmoment haben wir wahrscheinlich schon gesprochen, nämlich dass kurz vor knapp sozusagen Biden dann doch den Staffelstab übergeben hat. Gab es aber vielleicht, Dennis hat das gerade schon angeschnitten, wir steigen so ein bisschen in die Themen ein, gab es Themen oder gibt es derzeit noch Themen in den Wahlkämpfen, die dich überrascht haben oder vielleicht auch das Fehlen von bestimmten Themen, wo du denkst, das wundert mich, dass das überhaupt nicht vorgekommen ist. Was sind da Schwerpunkte, die dir aufgefallen sind?
Ja, also meine Antwort zu diesem Fragekomplex wäre ja, sozusagen. Du hattest das alles irgendwie gibt, das stimmt schon. Also viele Themen sind zu erwarten. Und nicht nur, weil die Republikaner und Trump, also nicht nur er, aber auch einige Republikaner das zu Thema machen. Mit der Zuwanderung, mit der Grenze. Auch wenn das in einem extrem polarisierten Sprache ist, die USA hat keine offene Grenzen. Das wird immer wieder behauptet, dass es so eine Open-Border-Politik gibt. Das hat die USA, ich weiß nicht wann, seit dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Ne? Dieses Bild der freien Einwanderungsland, das wurde irgendwann vor langer Zeit, also sagen wir mal vor einem Jahrhundert geschlossen. Also die USA hat keine offene Open-Borders-Politik. Und das fordern auch die Demokraten nicht. Aber das bleibt irgendwie ein Dauerthema. Abtreibung ist mehr ein Evergreen sozusagen. Das meine ich nicht lustig, aber es ist einfach immer weiter ein Thema in den USA.
Kannst du das erklären? Weil das ist ja für uns, also das ist ein sehr schwer verständliches, super polarisiertes ideologisches Thema. Wieso das immer noch und immer wieder so stark eine Rolle spielt?
Ich glaube zum einen, dass es, also es ist nicht nur die britische Kultur sozusagen, also es ist nicht, das ist sicherlich auch ein Strang, weil es auch eine sehr starke Abtreibungsgegnerschaft in den USA gibt, die sogenannte Pro-Life-Bewegung, also Schutz des ungeborenen Lebens, und das hängt auch mit häufig, also auch mit sehr gläubigen Menschen. Das ist auch nicht verwunderlich bei einer strengeren Auslegung von welche Religion auch immer man angehört, die meisten. Das ist dann nicht verwunderlich, dass es eine Abtreibungsgegnerschaft aus dieser Richtung geben könnte. Aber die rechtliche Lage löst auch die Situation nicht. Da muss man vielleicht auch etwas kritisch sagen, dass im USA der Kongress das nie wirklich oder kaum reguliert hat. Das wurde der Gerichtsbarkeit überlassen, letzten Endes. Und da der oberste Gerichtshof 1973 mit diesem bekannten Roe versus Wade Urteil in den USA kam zu der Entscheidung, dass die Verfassung ein solches Recht vorsieht. Wörtlich gesehen ist dieses Recht aber nicht in der Verfassung zu finden. Und da sind wir in diesem revolutionären Teil im Übrigen. Ne? Eine Radikalisierung hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, auch mit Blick auf die Auslegung der Verfassung. Und wir sehen es auch im obersten Gerichtshof, im Supreme Court, dass sie auch zunehmend sich polarisiert hat in den letzten Jahren. Und eine Mehrheit da ist, die eher diese strengen Auslegungen verfolgt, nicht die progressiveren Auslegungsformen. Nach dem Motto, was sehen wir in der Verfassung an Rechte und wie kann man die ausweiten? Das war der Geist, der, glaube ich, ab der Desegregation, also die Zeit, die Rassentrennung überwunden hat, übrigens auch durch Gerichtsentscheide, ne, des obersten Gerichtshofs, die ein solches eher rechte erweiternde Perspektive genommen hat. Aber das lässt sich nicht mit einem wortwörtlichen Auslegung der Verfassung verbinden. Also die, die diese Elle anlegen und diese Deutungsart nehmen, ja, dann kann man viel restringenter umgehen mit nicht nur Rechte, sondern auch überhaupt Regulierungsmöglichkeiten. Also das ist sicherlich auch einer der Faktoren, ein wesentlicher Faktor im USV, der dazu geführt hat, dass dieses Recht der Verfassung zumindest so gelesen wurde, verfassungsmäßig so gelesen wurde, revidiert wurde. Und das löst jetzt so viel Unsicherheit, weil die Einzelstaaten nun regulieren müssen.
Aber ist das, oder würdest du Abtreibung auch als ein, also es ist eines der vier, fünf Kernthemen, die diese Wahl mitprägen, und ein anderes ist zum Beispiel die Wirtschaft. Die Wirtschaft vielleicht an manchen Punkten ein bisschen abstrakter und nicht so emotional. Also ist Abtreibung was, worüber sich gut mobilisieren lässt, und sind andere Themen, also für Trump ist es offensichtlich die Migration und die Szenen, die er aus Unterschied, also Springfield war eines, aber Aurora, also da gibt es auch Vorfälle, die er dann immer wieder so als Anekdote heranzieht. Sind es in diesem Wahlkampf, oder ist das ein Trend, der sich deiner Meinung nach auch absehen oder der sich verstärkt, dass man da sehr auf emotional eigentlich kleineren Themen rumreitet, als auf den größeren Bedrohungen, die du ja vorhin zum Beispiel in der Ungleichheit genannt hast, liegen?
Ja, also zum Beispiel zu dem letzten Punkt mit der Ungleichheit. Das ist ein Thema, das da ist. Aber zu der vorigen Frage, was fehlt, wo ich denke, das müsste eigentlich viel, viel mehr im Vordergrund stehen.
Also braucht ihr Sozialdemokraten in den USA?
Eigentlich ja. Sozialdemokraten oder Christdemokraten. Ja. Zumindest die traditionellen. Also, das war übrigens im Vergleich, also erinnert an eine der ersteren Fragen, was hat mir hier gefallen, auch wie viel mäßiger vieles ist. Die soziale Marktwirtschaft war unter Christdemokraten ein Reformprogramm. Das würde gleich sozialdemokratisch in den USA klingen. Also manche Sachen sind in Mitteleuropa mäßiger geregelt. Und in den USA fehlen nicht nur Sozialdemokraten sozusagen, sondern so auch so eine gemäßigte Christdemokratie, die auch doch eine positive Rolle für den Wohlfahrtsstaat sieht. Das ist echt ein Systemproblem in den USA. Andererseits, andere überraschende Faktor, Gesundheitsreform ist nicht mehr so ein Thema. Das war so lang ein polarisiertes Thema. Das spielt mich überrascht, dass das nicht so eine starke Rolle in diesem Wahl spielt als Thema. Da bin ich auch ein bisschen erleichtert. Vielleicht kam das an, dass so die letzten Gesundheitsreformen doch ihr Gutes hatten. Und insofern, das ist etwas, ich würde nicht sagen, das fehlt im Sinne von, das sollte da sein, sondern ich finde es auch gut, wenn das langsam da Ruhe in diesem Thema kommt und man diese Absicherung sogar ausweitet, also dass alle Leute auch eine Krankenversicherungsschutz haben. Aber ja, das Themen wie sozioökonomische Gleichheit, die sind da. Ich glaube, die Demokraten versuchen das sehr stark zu setzen. Auch eine Wirtschaftspolitik zu haben, die auch auf Chancenverstärkung ausgerichtet ist. Die versuchen, dieses Thema schon zu besetzen, aber...
Aber es ist nicht so greifbar, ne? Also es ist einfach...
Es ist nicht so, genau, es ist nicht so greifbar wie Sündenböcke zu nehmen wie Ausländer und Einwanderer, um dann zu sagen, so... auch diese Politik der USA muss wieder stärker sein. Das sind so Wahrnehmungsphänomene. Obwohl die USA nach wie vor das reichste Land der Welt ist, gemessen am Bruttosozialprodukt, stärkste Militär noch. Also die USA, und trotzdem verfängt ein Wahlkampf, die sagt, make America great again. Mhm. Und wo ich frage, wenn America great war, wann hat es dann aufgehört? Also gemessen, woran ist die nicht mehr dann great? Also die ist ziemlich groß in vielen dieser Faktoren. Aber nun gut, es zählt ja auch der interne Vergleich. Ja, das ist so das, was wirkungsvoll ist. Und irgendwie, ich meine, es gibt Verunsicherungsfaktoren. Das muss man schon sagen, das kann man auch verstehen. Die Deindustrialisierung in den USA, die sogenannten Rust Belts, die sind vielerorts viele Menschen in vielen Gegenden, die sich abgehängt sehen. Und dann, wenn so ein kultureller Drift dazu kommt, fühlen sie sich vielleicht noch mehr entfremdet oder vermeintlich entfremdet. Und das kann ein Nährboden sein, wachsende Ungleichheit, Entfremdungsgefühl, Verfremdung oder Entfremdungsgefühl, dass Leute dann eine solche Politik unterstützen. Aber wie dem auch sei, dann kommt Trump und die Republikaner mit so einem losen Versprechen für die stärkste Wirtschaft. Und nicht Klimaschutz. Und Klimaschutz ist teuer.
Es ist mehr Regulierung. Genau. Es gefährdet natürlich auch wieder, also du hast gerade die Leute im Rust Belt angesprochen, genau die Stellen, die dort abgebaut werden, sind, ja, also es ist natürlich da auch ein leichtes für die Republikaner und Republikanerinnen drauf zu springen. Es gibt übrigens ein, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und habe schon ein paar Wahlkämpfe mitbekommen, es gibt ein Thema, das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und das immer eine Rolle gespielt hat, das ist Gun Control, also das Waffenrecht, was immer eine ganz, ganz heikle Sache war für Demokraten. Jetzt hat Kamala Harris ja relativ früh auch gesagt, sie besitzt Waffen und sie schießt auch damit durch die Gegend und ich glaube, Tim Walz auch, also so radikal sind die beiden, dass sie Waffen sind und gute NRA-Ratings haben. Aber ja, es sind vor allem irgendwie die emotionalen Themen, die auch die Wählergruppen beeinflussen und das ist was, was mich interessieren würde, wie du dazu stehst. Die Polarisierung hast du angesprochen, aber auch die Polarisierung in den einzelnen Gruppen. Also, dass der Gender Gap zwischen den beiden großen Blöcken, Frauen und Männer, die Männer überwiegend für Trump und die Frauen viel, viel mehr mittlerweile für Harris stimmen werden. Was macht das aus mit einer Gesellschaft, wenn auch da die Gruppen schon so polarisiert sind?
Manches müssen wir einerseits sozusagen aus der sozialwissenschaftlichen Sicht abwarten. Wie wird sich die Gesellschaft dann weiterhin ändern? Es machen sich auch einige Sorgen um die jungen Männer, ne? Auch hüben wie drüben. Vielleicht fühlen sich auch, da bin ich kein politischer Psychologe, mich interessiert das Thema, aber ein bisschen von dem, was ich dann aus dem Fachlichen mitbekomme, scheint das schon in vielen Ländern ein Phänomen zu sein und auch so ein Drift eher zu Rechtspopulismus und auch die Faktoren dafür sind komplex. Es müssen nicht gleichsam Menschen sein, die gegen Gleichstellung sind, aber die sich eher abgehängt fühlen oder vergessen von der Politik. Und vielleicht wirkt das für manche Themen so, als ob der Fokus jetzt auf Gleichstellung von Frauen, nicht-binäre Menschen, Zugewanderten, also alles andere als die weißen Männer sozusagen. Und dass die große Politik so lange Zeit eine Selbstverständlichkeit, ohne so ausgesagt werden zu müssen, dass es ja klar ist, wer vertreten ist, für wen Politik gemacht wird. Es wundert nicht, dass dann manche einen Verlust jetzt spüren, aber das muss dann bewältigt werden. Aber wer Politik als ein Nullsummenspiel versteht, dann sieht das als einen Verlust statt einer Erweiterung. Ich glaube, das ist ein Problem. Populisten haben es aber einfacher. Ich glaube, was ich jetzt gerade gesagt habe, war nicht unnötig kompliziert. Aber es braucht ein paar Sätze. Aber ein Satz wie so Make America Great Again oder Ungarn oder was oder Thüringen oder was auch immer, hat es viel leichter gegen diejenigen, die sagen wollen, Moment, hier sind vier Sätze, wenigstens vier Sätze mehr, um jetzt die Dinge einzuordnen. Und eigentlich könnte der nicht diese Leute wählen wollen, denn, aber gut, es ist, die eigentliche Frage war so, die auch von dir, auch was macht das mit der Gesellschaft in den USA, auch diese Ausdifferenzierung, diese ändernden Tendenzen auch in unterschiedlichen Gruppen. Aber allein auch mit der Gruppe Frauen, die ist ja keine Segmente ist, sondern ist ja sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, wo man denken müsste, okay, jetzt in bestimmten Fragen müssen eigentlich die Frauen viel eindeutiger zu den Demokraten gehen. Aber da bin ich nicht sicher. Das wird sich zeigen, was passiert. Das könnte man sogar als eine Art Normalisierung sehen. Latinos, Afroamerikanerinnen, die wählen nicht mehr so stark wie früher, solide die Demokraten. Und eigentlich könnte man sagen, das ist gar nicht an sich schlecht, denn welche Gruppe ist einheitlich und kohärent? Und natürlich wird es auch Konservative geben, in hohen Zahlen bei Afroamerikanern wie Latinos. Losgelöst von so einem extremen Person wie Trump, könnte man sagen, okay, das ist so eine Art Normalisierung der Integration, wenn jetzt nicht diese Schranke da steht, dass nur die Demokraten gewählt werden können. Dass es Trump ist, überrascht mich aber schon, bei dem dieser Wandel durchgeht. Ja. Muss ich dann wiederum doch zugeben. Also das bleibt mir, man kann viele so einzelne Faktorstränge erklären, aber unter dem Strich ist dieses Phänomen mir doch etwas rätselhaft.
Ich frage als Medienkulturwissenschaftlerin, aber mich interessiert die politikwissenschaftliche Sicht auf die Dinge. Wir haben zu Anfang schon über Zeitungen gesprochen und so weiter, über traditionelle Medien, darüber, wie sie vielleicht auch berichten, über die Wahl. Wie schätzt du denn die Rolle solcher traditionellen Medien jetzt gerade im Vergleich zu Social Media zum Beispiel ein, aus einer politikwissenschaftlichen Sicht, in diesem Wahlkampf? Was können traditionelle Medien überhaupt noch bewirken? Ist das noch ein politisches Instrument, was irgendwie wirken kann, was vielleicht auch von beiden unterschiedlich genutzt wird? Also von beiden, nicht von Joe Biden, sondern von den beiden zu Wählenden, genau.
Ja, also ohne, also ich glaube, medienwissenschaftlich, das könntest du auch viel, viel besser als ich beantwortet, was auch die Dynamiken sind, welcher Einfluss das hat heutzutage. Nur im US-Fall habe ich schon den Eindruck, dass die herkömmlichen, sofern man sie herkömmlich noch nennen kann, so Zeitung und Fernsehen, da gibt's ihrerseits auch die Wandlungstendenzen, ne, auch in der Polarisierung, nicht nur bei den eher konservativen, sondern auch jetzt auf den linken liberalen Seiten. Und das hängt auch mit der Entwicklung in der politischen Lage im Land, so dass ich mich frage, wer erreicht wen jetzt? Ne, also das, was auch in den USA, was es eigentlich so gut wie gar nicht gibt, sind die öffentlichen rechtlichen Medien. Das ist jetzt nur Meinung und Erfahrung, aber das ist auch eine der Sachen, die ich von vornherein sehr gut in Deutschland fand und fand es ein sehr gutes, prinzipiell sehr gutes System. Über die Gebührenstruktur lässt sich vielleicht nicht streiten, wie das funktioniert, aber auch ich habe aber auch Respekt davor historisch, warum es auch mit dem Föderalismus entwickelt ist in Zusammenhang, ne, mit den öffentlichen rechtlichen Medien. Also ich schweife aus, ich will nur sagen, das finde ich auch eine sehr wichtige Säule der Medienlandschaft, die fehlt aber in den USA. Es gibt NPR, das ist ein beliebtes Medium, aber das ist auch überwiegend steuerfinanziert und viel, viel kleiner, also wirklich ein Mini-Burkenteil dessen an der Reichweite und Ressourcen, die.
Wird auch eher so der Washington Bubble dann zugeschrieben, ne? Also es ist weit weg vielleicht von den Themen,
ja. Ja. Und da haben wir diese Herausforderung. Ich würde sagen, Problem. Ja, wer teilt die gleichen Medien? Was ist so eine Basis der Kommunikation in dieser Hinsicht? Soweit ich das verstanden habe, auch hier bin ich nur Passivleser bei Fachliteratur. Es gibt auch kritische Differenzierungen über, wie heißen die, diese Echokammern, ob die wirklich so existieren in dem Maße, wie häufig gesagt wird. Da gibt es auch Zweifel, soweit ich das verstanden habe, das kann ich selber aber nicht feststellen. Aber es liegt auf der Hand, das ist doch nur so eine Art Versäulung unterschiedlichem Produktion und Konsum von Medien. Und dann kommen die sozialen Medien dazu, die scheinen auch wirklich eine sehr wichtige Rolle zu spielen, vielleicht auch von manchen viel mehr konsumiert, gerade jüngeren Leuten konsumiert zu werden, als meine Generation aufwärts. das scheint sehr stark in den USA geprägt zu sein. Und das macht's nicht gerade einfach für den Wahlkampf dann, glaube ich. Gewissermaßen, einerseits könnte schon für die einen eine leichtere Erreichbarkeit geben, wenn man nicht etabliert in einer bestimmten Partei ist. Auch Trump, aber nicht nur er hat das gezeigt auch, so dass er sehr behende, sehr gut nutzte, auch dieses Medium für diese kurzen Griffen, extremen oder radikalen, auffälligen Sätzen zu nutzen. Aber es können auch andere Kandidatinnen Zugang zu politischen Kampagnen dadurch leichter gewinnen als über die herkömmlichen Kanälen. Also es spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Das ist, glaube ich, auch banal von mir, das zu sagen, aber das stimmt. Das ist, glaube ich, sehr trifft sehr zu. Interessant als Phänomen kommt hinzu, aber dass über sozialen Medien auch Lügen, Verschwörungstheorien, andere Formen des Extremismus auch leichter Verbreitung findet. Und wer soll das alles filtern?
Das finde ich aber spannend, weil das ist ja auch eine Sache, die gerade in den USA auch, du hattest gesagt, es gibt keine öffentlich-rechtlichen Medien, das heißt, also du hast private Medienhäuser, die natürlich auch Geld verdienen wollen. Mit Polarisierung lässt sich ganz gut Geld verdienen und Sachen klarstellen ist auch nicht immer für alle so toll und gefragt, ist mir jetzt, also kommt mir gerade in dem Zusammenhang, weil ja bei der Debatte der Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentschaftskandidaten gesagt wurde, oder die standen zusammen auf der Bühne und J.D. Vance zu einem Moment gesagt hat, sorry, ihr sollt mich nicht Fakten checken, wir haben vorher gesagt, wir machen das nicht. Und Donald Trump hat ja verschiedene Termine abgesagt, weil Faktencheck stattfinden sollte. Also wie, das ist schon sehr spannend, dass sich diese Leute, die sich auf solche Ämter bewerben, überhaupt nicht checken lassen wollen und die Medien das aber vielleicht auch viel zu selten machen. Also ist es auch irgendwie, würdest du denen eine Verantwortung zuschreiben? Oder mit Sicherheit machst du das, aber inwiefern und wie groß ist die Verantwortung eigentlich der Medien dazu, dass man da doch sagen muss, wir können nicht alles abdrucken und bei allem irgendwie ungefiltert sagen, hier, das ist, natürlich können soziale Medien, du bist unmittelbar, du kannst alles einfach in den Raum rufen. Aber leider wird es doch noch viel zu oft von Medienhäusern dann als Zitat abgedruckt und nicht klargestellt.
Ja. Ja, und da sehe ich auch, würde ich sagen, also Medien erst recht, wenn so eine Art öffentlich-rechtlichen, aber auch eigentlich die Privaten hätten so eine Verantwortung, selbst wenn die eine Tendenz haben. Das mag ja auch gut für eine gesellschaftliche Vielfalt sein, so, also, dass es auch unterschiedliche Tendenzen gibt. Noch besser, wenn sie transparent damit arbeiten, damit man wisst, was man da liest. Aber auch da habe ich den Eindruck, ich gucke auch beim Kochen oder so zum Beispiel oder Haushaltsarbeiten mache ich schon, gerade im Wahlkampf ja auch online so Fernsehsendungen an, gerade aus dem Nachrichtenbereich. Und da sieht man auch beim Faktencheck doch sehr asymmetrische Umgänge dann auf beiden sozusagen Seiten sozusagen, also eher demokratisch tendierende und republikanisch tendierende Medien, dass viel mehr mit der gegnerischen Seite dieser Faktencheck gemacht wird. Also das ist schon
dann ist es ein Instrument, ne? Also das ist dann die Gefahr. Du, wir sind relativ weit fortgeschritten. Wir wollen dich noch auf dein Amerikaner-Dasein testen in einer Sekunde, weil wir haben noch eine Frage mitgebracht. Eine Frage von einem Kollegen aus Darmstadt vom Institut für Politikwissenschaft, von Björn Egner. Ja, schöne Grüße. Und zwar, es geht darum, wir hatten kurz über den Rust Belt gesprochen, was ja die zwei, drei großen auch Swing States eigentlich sind. Und da irgendwo dazwischen ist Indiana. Und jetzt für dich als jemand aus Indiana kommt die Frage, Mike Pence müsste doch in Indiana als früherer Gouverneur noch einiges zu sagen haben oder präsent sein. Und dadurch, dass er sich gegen Trump ausgesprochen hat und ihn selbst nicht wählen würde, könnte Indiana nicht sogar ein Staat sein, der in absehbarer Zeit, vielleicht nicht bei dieser Wahl, aber in den nächsten Wahlperioden wieder zu den Demokraten fällt, wie es unter Obama war. Und wenn nicht, was macht Indiana so rot?
Okay, also ja, viele Grüße an Björn Egner zurück. Danke für die schwierige Frage. Ja, also vielleicht verkommt, ich sollte eigentlich ganz kurz bei der Antwort sein. Also Indiana ist auch schon mal bei der Präsidentschaftswahl
unter Obama,
beim ersten Mal. Das war aber ziemlich extrem, die Situation mit der Weltwirtschaftskrise, ausgelöst von den USA, mit der Immobilienblase, die geplatzt ist und dergleichen. Und genau, Obama hat eine Mehrheit da bekommen. Indiana hat ein paar auch demokratisch tendierende Gegenden, die Hauptstadt, aber auch im Südwesten, im Nordwesten, so Richtung Chicago. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich klar, konservative Mehrheit. Indiana ist sehr vergleichbar mit dem Bundesland, wo J.D. Vance herkommt, ist auch ein Nachbarstaat, so Ohio. Landwirtschaftlich, agrikulturmäßig geprägt, im Norden aber auch Teil des Rust Belts für Industrie an den großen Seen entlang. Also eigentlich müsste ein ziemlich guter Querschnitt zu den USA gewesen sein, aber das hat sich schon stark geändert und ich weiß nicht, ob die Tendenz sehr stark Richtung dann Republikaner bleiben wird, ob es doch wieder einen Wandel geben wird. Also ich hatte gedacht, der demografische Wandel müsste eigentlich für die Demokraten bevorzugen. Aber da war ich vielleicht ein bisschen naiv in der Vorstellung früher.
Das heißt, Mike Pence und seine Rolle würdest du da gar nicht so hochhalten, sondern es wäre, wenn dann eher demografische Entwicklung, die Indiana mal wieder blau lassen.
Ich glaube, Mike Pence ist, glaube ich, politisch abgemeldet. Ja, okay. Das wäre die kurze Antwort, weil seine Partei ihn auch so abgestoßen hat. Also ziemlich auch rigoros. Er könnte es nochmal versuchen, aber ich glaube, das ist
also auch auf bundesstaatlicher Ebene nicht mehr die Relevanz, die er, oder hatte vielleicht auch nie die ganz große Relevanz.
Ja. Und ich glaube, viele haben Sorge für diese Basis von Trump, auch selbst wenn die selber nicht so extrem mehr sind, machen dieses Spiel mit und stellen ihn nicht in Frage, weil es genug Unterstützer von ihm gibt, dass die sich nicht mit der Wählerschaft vergrauen wollen oder einen Teil der Wählerschaft verscherzen wollen und halten sich dann zurück. Und Mike Pence hat sehr viel Anerkennung bekommen, aber überwiegend von Demokraten und Moderaten. Ne? Und es ist sehr, sehr, sehr verfangen. Aber gibt das aus Kunft darüber, was für ein
Amerikaner? Gefangen bei ja.
Also ich bin auch ein Hillbilly, aber nicht wie J.D. Vance. Also ich werde nicht...
Das werden wir jetzt gleich sehen.
Genau, das testen wir noch. Und du hattest das ja auch vor einigen Minuten schon so ein bisschen beantwortet, auch mit der Deindustrialisierung, die im ganzen Rust Belt und wenn du da Indiana dazu zählst, natürlich auch die treffen wird und dass das da bestimmte Wählerbewegungen hin zu Republikanern oder zu Trump gibt, ist ja dann gut zu erklären. Du hast heute eine ein bisschen leichtere Rolle sogar, weil eigentlich gehen wir total tief auf psychologischer Ebene auf unsere Gäste ein. Aber deine Emotionen lassen wir mal außen vor. Es sei denn, die kommen gleich auf, wenn wir dich hier zu amerikanischen Klassikern fragen. Wir wollen wissen, was für ein Amerikaner du bist.
Genau, wir steigen leicht und locker aus diesem total spannenden Podcast aus. Ich fange mal an und dann wechseln wir uns ab und du antwortest einfach impulsartig. Es ist quasi this or that. McDonald's oder Burger King?
Burger King. Aber ich esse kein Fleisch.
Ja, deswegen Burger King, ne? Also, Baseball oder Football?
Gucken oder spielen?
Spielen.
Baseball. Okay. Gucken weder noch. Okay.
Coke oder Pepsi?
Ich trinke auch kein Cola, aber wenn Coke.
Okay. Thanksgiving oder Christmas?
Als ich Fleisch gegessen habe, Thanksgiving. Mhm. Jetzt macht das keinen Spaß mehr. Also Christmas. Ja, wegen der Zutaten. Also wenn man.
Es gibt auch so coole Alternativen mittlerweile. Ich glaube, wir sitzen hier alle, wir sind hier alle, wir können uns alle outen, wir sind alle Vegetarier.
Sind wir alle Vegetarier? dann vielleicht nachher kannst du mir ein paar Tipps für Ersatz Turkey geben.
Taylor Swift oder Bruce Springsteen?
Oh, Bruce Springsteen.
Easy. Wir haben zwei Demokraten genommen übrigens. Das ist auch da. Jimmy Kimmel oder Steve Colbert?
Colbert.
Peanut Butter Cups oder Popsicles?
Oh, Peanut Butter Cups.
Das ist ganz einfach hier. Mumma oder Matt?
Matt, weil ich noch nicht da war.
Hemingway oder Harper?
Oh, das ist schwierig. Weil ich schnell antworten muss, Hemingway.
muss. Paul Newman oder Marlon Brando?
Oh. Also als Schauspieler Marlon Brando. Ja,
die differenzierte Antwort.
Aber wenn ich sagen würde, welche Person ich lieber zu tun hätte, wäre es Paul Newman. Ah, okay.
Sehr diplomatisch.
Ja, der hat auch ja diese Charity gemacht. Also ich glaube, in Brando wäre schwieriger.
Oh
ja.
Als Person. Harvard oder Yale?
Irgendwie Yale. Und ich weiß nicht warum.
Warst du schon dort auch?
Nein.
So besuchsmäßig oder so?
Nee, ich war bei keiner der...
Immer wenn er Football im Fernsehen guckt, Harvard gegen Yale, ist er für Yale.
Aber irgendwie so eine leichte Prä zu Yale. Aber beide sind gut, natürlich.
Okay, vorletzte. Skyscraper Loft in Manhattan oder Villa mit Front Porch in New Orleans?
Ich glaube, letzteres. Villa mit, was war das, mit so einer Veranda, ja, mit Porch?
Kleine Veranda, genau. Kleine Veranda,
ja, davor. Ja, Villa mit Porch. Ja, oh, mit Schau, okay, ja, New Orleans mit Schaukuhstuhl
und Porch. Aber, also, Hurricane-Gefahr?
Oh ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Also versichert.
Genau, genau, es gibt ja auch, es gibt ja auch Hurricane-sichere Bauweisen. Ja. Wird auch zunehmend wichtig im Klimawandel. Ja.
Letzte, ich habe hier gar nichts stehen.
Ja, Harris oder Trump?
Das ist die wichtigste Frage, da schnappen wir nur mal kurz einen Schnitt. Harris oder Trump?
Also, ja, Harris.
Wir kommentieren das nicht.
Ich glaube, das ist wenig überraschend. Oder war die Frage.
Und die drei Vegetarier sitzen hier und fragen genau. Harris oder Trump. Jared, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns gesprochen hast für diesen Podcast. Über dich, über Amerika, über das, was dich interessiert. Und es hätte noch viel länger sein können. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber das ist jetzt eine schöne Runde oder ein schönes rundes Ende mit dir. Wir wissen jetzt, was für ein Amerikaner du bist. Danke, Stella.
Danke,
dass du für was eigentlich?
Ja, wir haben das hier gut vorbereitet.
Okay, dann machen wir nochmal einen Schnitt. Das
muss man auch sagen.
Danke, ja, Stella, genau. Dass wir das hier gut vorbereitet haben und gemeinsam den Weg angetreten sind. Ihr da draußen könnt alle unsere Podcasts über die bekannten Plattformen hören, uns folgen, damit ihr auch keine neue verpasst. Uns generell aber auch auf Social Media folgen, damit ihr gar nichts Neues verpasst, weil wir machen ja nicht nur Podcasts, wir machen ja auch Veranstaltungen und anderes. Und ja, wir würden uns freuen, euch entweder bei uns zu begrüßen oder wieder einen Klick von euch zu bekommen. Nochmal danke, Jared. Schön, dass du heute bei uns warst.
Ich danke euch
und Zuhören. Bis bald.
Bis bald.